Ja, ich freue mich, wieder mal hier bei euch zu sein, auch wenn wir lieber zu zweit gekommen wären. Ja, ich soll schön grüßen von Beate und auch von Simon. Jetzt nehme ich ein Schlückchen. Ja, Beate konnte nicht mitkommen heute, weil wir haben Hecke geschnitten gestern. Wir waren schon eine ganze Reihe Leute, Freunde und auch natürlich Simon und Familie haben uns geholfen. Aber nach so einem Tag sind wir beide doch sehr schlapp und Beate noch etwas mehr, ist aber in Gedanken dabei und lässt euch alle herzlich grüßen. Ich möchte uns mit reinnehmen in eine Zeit ungefähr 600 Jahre vor Christus, in das Babylonische Reich, wo ein junger Mann wohin ein junger Mann verschleppt worden ist, Daniel. Ich habe, meine ich, vor einem Jahr oder sowas schon mal über Daniel Kapitel 1 gepredigt und habe heute Kapitel 2 mitgebracht. Daniel, müssen wir uns vorstellen, als etwa 14-Jähriger, gerät er in die Wirren des Eroberungskrieges von den Babyloniern. Ein paar Jahre vorher hat es einen großen Krieg gegeben zwischen den beiden großen bestimmenden Mächten da im vorderen Orient, Babylon und Ägypten. Ägypten ist unterlegen, Babylon war also jetzt die unangefochtene Nummer 1 in der Region und das bedeutete, dass die kleinen Völker, so auch wie die Israeliten, unterjocht wurden, Tribut zahlen mussten, auch andere kleinere Nationen der Region. Und vor allen Dingen, es wurden, damit die eroberten Völker geschwächt wurden, die Oberschicht, gebildete Familien, die wurden deportiert und in diesem babylonischen Reich angesiedelt. Vieles wurde auch vermischt, Teile und Herrsche, das ist ja ein altes Prinzip der Eroberungskriege. Und so geriet Daniel eben als Teenager nach Babylonien. Er fällt wahrscheinlich auf oder war aus dem Grunde ja auch seine Familie dorthin verschleppt worden, weil es wahrscheinlich war die Familie Daniels, eine Familie, die auch also zu Hause schon irgendwo in Verantwortung gestanden hatte, zur gebildeten Schicht gehört. Und so wurde Daniel mit mehreren Freunden, im Kapitel 1 können wir das ja lesen, ausgebildet als zukünftiger Staatsdiener in diesem babylonischen Reich. Ich weiß nicht, ob wir uns wirklich vorstellen können, was das bedeutete. Er war als junger Mann aus der Familie, oder einer Familie, die zum Volk Gottes, den Israeliten, gehörte, plötzlich in einer fremden Nation, nicht nur eine andere Sprache, die er lernen musste, ist noch das Geringste, aber Babylonien war eine ganz andere Kultur. Andere Kultur ist vielleicht auch noch nicht mal das große Problem, so wir leben heute multikulturell, aber der Kern und der Motor dieser Kultur war ja eine viel Götter- und viel Geisterei. Also wir würden heute vielleicht ein bisschen vereinfacht aus biblischer Sicht sagen, Babylonien, das war ein durch und durch dämonisches Reich. Geister wurden angebetet, jeder öffentliche Akt war verbunden mit Anrufung der Geister, mit Beschwörungszeremonien. Und in einer solchen Welt wachsen dann junge Juden auf und werden ausgebildet als Staatsdiener in diesem Reich. Was für eine Spannung, was für eine Spannung. Mir fiel ein, wir singen ein Lied manchmal, dass wir Bürger zweier Welten sind. Wir leben in einem Zwischenreich. Wir sind noch hier und gehören aber nicht in dieser Welt. Wir leben in dieser Welt, sind aber aus einer anderen Welt. Wir sind den Regeln, Ordnung, Gesetzen dieser Welt ja auch untergeordnet und gehorchen doch Gott, unserem Herrn und Jesus, über allem. Wir sehen, wie die Herren dieser Welt kommen und gehen. Wir dürfen heute wählen. Ich mache euch Mut, geht alle wählen. Es ist ein Vorrecht, wählen zu dürfen. Daniel und der Babylonier, wie auch die meiste Zeit dieser Weltgeschichte, durften Menschen nicht wählen, sondern waren einfach dem System unterstellt und konnten hoffen, dass es einigermaßen gut war. Wir leben als Bürger dieser Welt und sind doch Himmelsbürger. Wir sehen, wie die Mächte sich verschieben. Das ist ja auch im Moment weltpolitisch das große Thema. Ihr kriegt das alle mit. Und sind doch überzeugt davon, dass unser Herr regiert. Und so habe ich auch das Thema heute genannt, nach einem Wort des Bundespräsidenten Gustav Heinemann, der gesagt hat, die Herren dieser Welt kommen und gehen, unser Herr kommt. Das ist das, was ich heute am Beispiel von Daniel sagen möchte. Die Herren dieser Welt kommen und gehen, aber unser Herr kommt. Im zweiten Jahr seiner Regierung hatte Nebukadnezar, also der König, der Herrscher Babylons und damit der damaligen Welt, einen Traum, der ihn so beunruhigte, dass es mit seinem Schlaf vorbei war. Da ließ der König die Magier, die Geisterbeschwörer, die Orakelpriester und die Astrologen zu sich rufen. Sie sollten ihm Aufschluss über seinen Traum geben. Als sie sich beim König versammelt hatten, sagte der König zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt, der hat mich sehr beunruhigt. Ich will wissen, was es damit auf sich hat. Da sagten die Astrologen zum König auf Aramäisch, der König lebe ewig, möge er seinen Sklaven den Traum erzählen, dann wollen wir ihn deuten. Aber der König erwiderte, nein, ich habe unwiderruflich entschieden, dass ihr mir auch den Traum mitteilen müsst, nicht nur seine Deutung. Wenn ihr das nicht könnt, dann lasse ich euch in Stücke hauen und eure Häuser in Schutt und Asche legen. Sagt mir also den Traum und die Deutung dazu, dann werde ich euch reich beschenken und euch hohe Ehre erweisen. Also los, sagt es mir. Die Berater sagten noch einmal, der König möge seinen Sklaven den Traum erzählen, dann werden wir ihn deuten. Da fuhr der König sie an. Ihr macht nur Ausflüchte und wollt Zeit gewinnen. Ihr habt genau verstanden, wie ich die Sache entschieden habe. Wenn ihr mir nicht sagt, was ich geträumt habe, lasse ich das Urteil vollstrecken. Ihr habt euch verabredet, mir weiterhin nichts als Lug und Trug aufzutischen, bis die Zeit sich geändert hat. Darum sagt mir den Traum, dann weiß ich auch, ob ihr ihn überhaupt deuten könnt. Da entgegneten die Astrologen, kein Mensch auf der ganzen Welt kann tun, was der König verlangt. Und noch nie hat ein König von irgendeinem Magier, Geisterbeschwörer, Astrologen oder was auch immer so etwas verlangt. Was du uns zumutest, ist für Menschen unmöglich. Nur die Götter können es dem König offenbaren, aber sie wohnen nicht unter den Menschen. Über diese Antwort wurde der König so wütend, dass er befahl, alle Weisen von Babel töten zu lassen, und tatsächlich erging der Befehl. Die Weisen sollen getötet werden. Auch Daniel und seine Freunde waren davon betroffen. Man suchte sie, um sie töten zu lassen. Ja, erstmal bis dahin. Ein unmöglicher König, Nebukadnezar, ein unmöglicher König. Der Herr der Welt oder etwa nicht? Dieser Abschnitt macht deutlich, in was für einen krassen Alltag die Babylonier zur Zeit von Nebukadnezar und damit auch Daniel lebten. Ein falsches Wort konnte das Todesurteil bedeuten. Heute ein Top-Beamter, morgen im Kerker. Wir werden dann weiterlesen, dass er dann ja im Kapitel 3 tatsächlich so ein Standbild baut, von dem wir das ist das, was er geträumt hatte, wir kommen darauf. Und heute befahl der Gott Bel oder Marduk soll angebetet werden. Wenige später, unter dem Einfluss von Daniel, soll dann Jahwe, der König Israels, der Herr der Welt, der Gott, der wirklich lebt, angebetet werden. Dann wieder Marduk, dann wieder der König verehrt werden. Eine Regierung wie das Aprilwetter. Heute hopp, morgen top. Ich stelle mir vor, für jemanden, der so wie Daniel und seine Mitstreiter in so einem Staat Verantwortung tragen mussten, muss das jeder Tag Stress hoch 10 gewesen sein. Gleichzeitig wurde Babylonien ein Stück Heimat. Also Daniel konnte aufsteigen, tat das auch. Er wird sein ganzes Leben lang bis ins hohe Alter im Staatsdienst Babyloniens bleiben. Er war also Beamter, wahrscheinlich wohlhabend, jedenfalls im Laufe der Jahrzehnte. Und als nach 70 Jahren unter dem nächsten König Kyros die Rückkehr nach Israel möglich war, blieben tatsächlich viele Juden in Babylonien, weil das war ihre Heimat geworden. Hier gab es Megastädte, die hängenden Gärten der Semiramis, eins der Weltwunder der Antike, das Ishtar-Tor. Das war schon ein wahrscheinlich äußerlich gesehen gutes Leben in Babylonien. Und doch, gerade Daniel, als ein weiser Mann, so wie er in dem Buch Daniel oft beschrieben wird, stand er in Konkurrenz eben zu den Magiern, Zauberpriestern, Orakeldeutern, Zeichendeutern. Also ein Leben, was äußerlich gut war, aber innerlich doch ein Leben in Spannung war. Eigentlich die Situation, in der Gottes Kinder in allen Zeiten, in aller Welt, in allen Nationen stehen. Mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob ihr euch, wenn ihr abends Nachrichten guckt, auch schon einmal gefragt habt, wer regiert eigentlich unsere Welt? Wer regiert eigentlich unsere Welt? Werden also die großen Stellräder, werden die in Washington gedreht? Oder in Moskau? Oder in Peking? Vielleicht haben auch manche von uns den Eindruck, weder noch, alles vielleicht auch nur Marionetten. Geld regiert die Welt. Sind es also die Saudis mit ihrem Öl, Firmen wie Amazon, die Bank of China, habe ich gelesen, eine der wohlhabendsten, 35 Konzerne, weltweit bestimmen fast die Hälfte des Welthandels. Jemand anders würde sagen, es sind Geheimmächte, Freimaurer, Scientology, manche sagen, der Papst und die katholische Kirche, der Vatikan. Wer regiert eigentlich wirklich? Nebukadnezar trieb genau diese Sorge um, davon wird sein Traum handeln. Bin ich das? Bin ich wirklich der Herr dieser Welt? Und was kann ich tun, dass ich das auch noch in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 50 Jahren bin, wenn ich so alt werde? Wer regiert eigentlich diese Welt? Ein schlafloser König. Wir haben gelesen, dass im zweiten Jahr seiner Regierung, also wahrscheinlich noch als relativ junger Mann, er genau diesen Traum hat, den Daniel, der auch diesen unmöglichen Auftrag bekommt, den Traum nicht nur zu deuten, sondern auch zu sagen, was er geträumt hat. Daniel gehörte ja schon mit zu der Gilde der Magier, Traumdeuter, Also krasse Vorstellung. Daniel wird, als er dann schließlich vor Nebukadnezar landet, Folgendes sagen, ab Vers 29. Auf deinem Lager kamen dir, König, Gedanken über das, was zukünftig geschehen wird. Und der, der die Geheimnisse offenbart, hat dich wissen lassen, was geschehen wird. Wir merken schon, der Daniels Hand zeigt nach oben. Es hat dich einer wissen lassen, Gott der Herr. Du, König, sahst auf einmal eine gewaltige Statue vor dir. Furchterregend war die Erscheinung, denn sie war riesig groß und ihr Glanz blendend. Der Kopf der Statue bestand aus gediegenem Gold, Brust und Arme waren aus Silber, Bauch und Lenden aus Bronze, die Schenkel aus Eisen und die Füße zum Teil aus Eisen, zum Teil aus Ton. Während du sie noch anschautest, brach auf einmal ohne Zutun einer Menschenhand ein riesiger Felsen los. Er traf die Füße der Statue, die aus Eisen und Ton bestanden, und zerschmetterte sie. Da wurden Eisen und Ton, Bronze, Silber und Gold miteinander zu Staub zermahlen. Auf einmal waren sie wie die Spreu auf dem Dreschplatz im Sommer. Der Wind trug sie fort und es war keine Spur mehr davon übrig. Aber der Stein, der die Statue zerschlagen hatte, wuchs zu einem riesigen Berg, der die ganze Erde ausfüllte. Das war der Traum. Daniel, der ja in dieser gleichen Herausforderung stand, den Traum nicht nur zu deuten, sondern ihn eben auch quasi erraten zu können. Sie haben um Weisheit gebetet, sie haben Gott angefleht, Herr, schenk du Durchblick, offenbar du, was Nebukadnezar geträumt hat, sonst wären sie auch mit getötet worden. Und es geschieht, was wir im Jakobusbrief lesen, wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Ja, genau diese Zusage, die ja so Daniel noch nicht kannte, Jakobus, Neues Testament, genau das erleben sie. Sie bitten um Weisheit, seine Freunde und er, und Gott offenbart, was für Menschen eigentlich verborgen ist. Sie sehen den Traum und sie sehen, was dieser Traum bedeutet. Vielleicht könnte man sagen, Daniel bekommt so etwas wie die Gabe der Geisterunterscheidung. Diese Gabe heißt ja, wir spüren, da weht irgendwo ein Wind, aber woher kommt er? Was passiert? Was ist los? Welche Geister, welche Mächte sind hier zugange? Nebukadnezar träumt von einer Statue, die sich aus verschiedenen Stoffen zusammensetzt. Und Daniel wird das deuten. Während du, Nebukadnezar, das Standbild noch anschautest, brach auf einmal ohne Zutun einer Menschenhand ein Stein, ein Fels los. Und er zerschmettert ja alles. Das war der Traum. Und nun wollen wir dem König sagen, was er bedeutet. Du König bist der König der Könige. Der Gott des Himmels hat dir Herrschaft und Macht, Stärke und Ehre geschenkt. Den Satz muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Deswegen nochmal. Daniel sagt, der Gott des Himmels hat dir, Nebukadnezar, Herrschaft und Macht, Stärke und Ehre geschenkt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nebukadnezar war wie fast alle Herrscher der Antike oder vielleicht auch Herrscher bis heute ein Gewaltherrscher, ein Götzenanbeter, ein Geisterbeschwörer. einer, der von dem Gott, der alles geschaffen hat, eigentlich nichts wusste, außer da ist ein Gott. Die Götter sind nicht unter uns, sagten die Traumdeuter. Nebukadnezar war einer, dessen Ziel war Macht, Machterweiterung, Machterhalt um jeden Preis. Was die Kriegsführung der damaligen Zeit anbelangt, das muss so grausam gewesen sein, das können wir uns gar nicht vorstellen. Oder auch doch, wenn wir die Bilder aus der Ukraine sehen. Und jetzt bekommt Daniel offenbart, du König bist der König der Könige, der Gott des Himmels hat dir Herrschaft und Macht und Stärke und Ehre geschenkt. Und wir lesen an anderen Stellen in der Bibel, das ist die durchgehende Linie. Gott selber setzt die Herren dieser Welt ein und setzt sie ab. Paulus diskutiert das im Römerbrief und er sagt, es ist keine Herrschaft außer von Gott. Ich habe oft darüber nachgedacht und muss gestehen, so ganz verstehe ich das nicht. Was ich aber verstehe ist, Gottes Prinzip ist, wir Menschen in dieser Welt, und zwar in jeder Nation, in jeder Kultur, wir brauchen menschliche Herren über uns. Wenn wir das nicht haben, herrscht Anarchie. Und ich habe mehrfach gelesen, auch von Leuten, die zum Teil in Afrika gelebt haben, in Uganda vor Jahrzehnten, die sagen, jede Herrschaftsform ist besser als keine Herrschaft. Jede Herrschaft, und sei sie auch noch so diktatorisch, ist besser als Anarchie. Wenn keiner herrscht, wenn es keine Regierung, keinen König, niemanden über uns gibt, macht jeder, was er will. Und dafür gibt es Beispiele in der Weltgeschichte genug bis heute, also Länder wie Sudan, Somalia, diese sogenannten gefallenen Failed States, gescheiterten Staaten, wo es eigentlich keine Regierung gibt, Kongo, wo nur bewaffnete Banden gegeneinander um die Macht kämpfen. Alles ist besser als Anarchie und das ist ein Grundprinzip Gottes. Diese Welt braucht Regierung. Und er setzt die Herren dieser Welt ein und aus. Das ist ein steiles Wort. Ich habe mich gefragt, Vater im Himmel, hast du auch Hitler und Stalin eingesetzt? Putin und Trump, Xi in China und andere, die vielleicht noch schlimmere Despoten sind? Wenn es so ist, dass Gott die Herren dieser Welt einsetzt, heißt das nicht, dass alles, was sie tun, auch von ihm gedeckt wird. Im Gegenteil. Also alle Macht kommt von Gott, keine Herrschaft außer von Gott. Paulus sagt, jeder soll sich den Trägern der staatlichen Gewalten unterordnen, denn alle staatliche Gewalt kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Ja, was nicht heißt, dass alles, was sie tun, von Gott gedeckt wird. Und auch schon zur Zeit Paulus war klar, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und doch hat Gott ein Ja zu dem, was hier auf dieser Welt durch Herrschaft grundsätzlich geschieht, denn jede Herrschaft ist besser als Anarchie. Aber der Herr setzt Herrscher ein und setzt sie auch wieder ab. Das, was also Nebukadnezar gerne hörte, der König lebe ewig, ist Illusion. Er wird nicht ewig leben und auch nicht ewig regieren. Er mag das erste Reich sein, was er hier im Traum gesehen hat, der Kopf aus Gold aber nach ihm werden drei andere Reiche kommen. Da sind die Historiker uneins, welche Reiche er ganz im Detail meint. Das letzte, das vierte Reich, ein brutales, eisenhartes Reich. Aber es bricht ein Fels los, zerschmettert alle diese menschlichen Reiche und es selbst wächst und bleibt. Überall, wo Menschen wohnen, sagt Daniel weiter, hat er dir, Nebukadnezar, auch die Landtiere und die Vögel in die Hand gegeben und dich zum Herrscher über alles eingesetzt. Du bist der Kopf aus Gold. Auf dein Reich wird ein anderes folgen, geringer als deins. Dann folgt ein drittes Reich aus Bronze, das über die ganze Erde herrschen wird. Und dann ein viertes Reich, das wird hart sein wie Eisen. Eisen zerschlägt und zermalmt ja alles. Und es wird wie Eisen alles zerschmettern, was sich ihm in den Weg stellt. Dass du aber die Füße und Zehen aus Ton und Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, das Reich wird geteilt sein. Es hat etwas von der Härte des Eisens in sich, aber auch mit der Weichheit des Tons. Das Reich wird also zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. Das Nebeneinander von Eisen und Ton bedeutet, sie werden versuchen, sich durch Heirat miteinander zu verbinden, aber ihre Verbindung wird keinen Bestand haben, so wie sich Eisen eben nicht mit Ton verbinden lässt. In dieser Zeit, dieser Königreiche, wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das niemals untergehen wird. Dieses Reich wird nie einem anderen Volk überlassen werden. Im Gegenteil, es wird alle diese Königreiche zermalmen und zum Verschwinden bringen, selbst aber ewig bestehen. Das hast du in dem Stein gesehen, der ohne menschliches Zutun losbrach und Eisen, Bronze, Ton, Silber und Gold zermalmte. Ein großer König hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was nach dieser Zeit geschehen wird. Der Traum sagt die Wahrheit und seine Deutung ist zuverlässig. Ein Reich ganz anderer Art wächst heran. Gottes ewiges Reich. Wir Kinder dieser Welt, wir sehen mit unseren Augen die Standbilder der Könige, gibt es ja wohl bis heute noch in Nordkorea. Hochhäuser, Aktienwerte, militärische Stärke, das haben wir alles vor Augen. Aber die Kinder dieser Welt sehen eben nur das. Und was für ein menschliches Auge nicht sichtbar ist, das wächst mitten in den Reichen dieser Welt. Ein Reich, was regiert wird durch Glaube, Liebe und Hoffnung. Das Reich des Gekreuzigten und seiner Nachfolger, das Reich des Lammes und seiner Herde, die Gemeinde Gottes, oft klein und unscheinbar, mitten unter den Mächten dieser Welt. Die Herren dieser Welt kommen und gehen, aber unser Herr kommt. Weil er der Fels ist, der Eckstein. Habt ihr nie gelesen, sagt Jesus, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist ein Wunder vor unseren Augen. Ich denke, viele unter uns in Deutschland, wenn ich an die Gespräche und Diskussionen der letzten Wochen denke, sind tief besorgt, was wird aus unserem Land werden. Ja, wenn man die menschlichen Dinge und Faktoren sieht, kann man besorgt sein. Wir, Beate und ich, wir gehen wählen, ganz bewusst. Wir können vielleicht nicht viel bewegen, aber wir können etwas bewegen. Und doch sind wir entspannt. Ganz egal, was heute Abend um 20 Uhr über unsere Bildschirme flimmern wird, ganz egal, wer jetzt an die Regierung kommt und welche Koalition, und ob wir vielleicht sogar noch große Wunder erleben oder Wundersames erleben, was auch immer, auch das sind letzte, vorletzte Herren. Der letzte Herr kommt. Was wir sehen, wir sind jetzt hier, weiß ich, 25 Leute, eine kleine Schar. Und man kann ja fragen, wo sind denn in dieser, ja, gar nicht so kleinen Stadt, was haben wir hier, Emstetten, 40, 45.000 Einwohner? 36, okay, aber immerhin. Gut, es gibt ja auch noch andere Kirchen und da werden auch Gotteskinder da sein. Aber für die menschlichen Augen sind wir eine kleine Herde. Und doch Gottes Reich wächst. Unsichtbar. Ich las vor ein paar Tagen Friedensbote, ich habe, glaube ich, die Mission im alten, sagen wir, Russland, berichten, dass in den zentralasiatischen Ländern ganz kleine Gemeinden entstehen, manche wachsen, aber das ist ja ganz geringe Zahlen. Eine riesige Minderheit, oft bedroht, bedrückt, aber sie gehören zu dem Reich, was wächst und ewig bestehen wird. Wenn ich mit dem Fahrrad ins Dorf bei uns in Bohmte fahre, durch so einen Weg am Wald entlang, auf eine andere Straße, da hat eine Familie in ihrem großen Garten so ein großes Transparent aufgestellt, also eine Plakatwand. Und da steht drauf, das Ding steht da bestimmt schon seit 3 Jahren, ich habe alles in der Hand, Gott. Und immer wenn ich da vorbeifahre, dachte ich, wow, die gehören zu einer Aussiedlergemeinde im Nachbardorf, die lieben Leute, die es aufgestellt haben. Das finde ich so stark. Und immer wieder komme ich da vorbei, so 3-mal die Woche, 4-mal die Woche, und immer wieder denke ich, danke Herr, so ist das. In all den Wirren, in denen wir leben, und wer weiß, was heute alles passiert, unser Herr kommt. Und wir gehören und dürfen zu einem unerschütterlichen Reich gehören. Also lasst uns fröhlich, voll Hoffnung, auch entspannt und tatkräftig in dieser Welt leben. Der Herr ist da. Amen.